Ja, ich möchte noch ein paar Gedanken geben über Gemeindebau. Jetzt kommen wir wieder zur Arbeit. In der Richtung, das Aufbauen, das Erbauen der Gemeinde, wie eigentlich dieser Körper, sagt man Körper, le corps de Christ, ja, der Körper, aufbauen und ernähren und festigen. Zuerst der erste Gedanke, der mir wichtig scheint in der Gemeindearbeit, ist, dass du als Verantwortliche, und ich auch natürlich, dass wir als Verantwortliche immer Liebesbeziehungen fördern in der Gemeinde. Also die Beziehungen zwischen den Brüder und Schwester, dass wir diese Beziehung fördern. Ich glaube, es gibt keine Gemeinde, die wirklich vorwärts geht in der Gemeinschaft, im Gemeindeeinsatz, wenn nicht die Leute sich freuen, sich zu treffen, wenn nicht irgendwo ein Austausch da ist unter denen, die da sind. Und wenn du merkst, dass es Leute gibt in der Gemeinde, die wenig miteinander reden, dann bitte sei so klug und versuch ihnen zu helfen. Wenn jemand zu dir kommt, immer wieder mit dir zu sprechen, weil sie dich ja alle gern haben, da kommen sie zu dir und sprechen mit dir und sie ist ein anderer, der auch kommt, dann hilf ihnen, dass sie miteinander reden. Du kannst Fragen stellen und dann plötzlich verschwindest du und sagst, oh, ich habe so schön miteinander und gehst du wieder. Das Schlimmste ist, wenn ein Pionier oder ein Gemeindevorsteher die gute Gemeinschaft bei sich behalten will. Das gehört auch zum Sterben. Zum Sterben gehört, dass du dich freust, wenn andere gute Gemeinschaft hast und dich immer wieder zurückziehst, wenn es interessant wird. Ja? Und meistens, wenn es interessant wird, dann haben wir der naturelle andere Reflex, dass wir dann die Leute mit uns bleiben und andere daneben nicht mehr in diese Gemeinschaft hineinkommen. Du weißt ja, dass das die Gefahr ist von den Hauszellen, dass man dann so gut miteinander ist, dass wenn ein Neuer kommt, der kommt da rein und sagt sich, ja, ich 1, 2, 3, 4, ich bin wahrscheinlich zu viel. Die haben es alle schön miteinander. Ne? Aber die Hauszelle, die lernt das nur, wenn der Verantwortliche so ist. Ja? Wenn er immer wieder versucht, dass andere miteinander reden, wenn er Brücken schlägt zwischen den verschiedenen, dass sie es leichter haben und sich immer wieder zurückziehen kann. Also diese Liebesbeziehung fördern. Und wenn du das förderst, und dann bist du auch mit Menschen zusammen, und da bist du auch immer am Überlegen, was haben diese Lieben für eine Dienstmöglichkeit in unserer Gemeinschaft? Habe ich Ideen? Kann ich ihnen helfen, eine Idee weitergeben, wo sie eine Dienstmöglichkeit haben? Als wir vor 3 Jahren nach Dijon gekommen sind, da sind wir in eine Gemeinde gegangen, wo alles läuft. Das gibt's nämlich, gell? Und da sind wir da reingegangen am Sonntag und so, gingen jeden Sonntag, weil ja, wir haben eine Neuarbeit angefangen, da kannte mir noch kein Mensch. Dann sind wir in Gottesdienst gegangen, in eine andere Gemeinde natürlich. Und nach einer Zeit habe ich der Ursula gesagt, ich würde nie in einer Gemeinde lang bleiben, wo ich nichts tun zu haben habe. Kann ich doch nicht. Da stirb ich, ja. Und die Botschaften, die gegeben wurden, waren prima. Also wirklich ganz gut. Ja? Aber ich kann doch nicht einfach zuhören. Ich muss doch auch etwas tun können. Da habe ich die Ältesten gefragt, was kann ich tun? Ja? Sagt mir, habt ihr etwas, WC putzen oder Regal, etwas, wo andere nicht gerade machen? Ich würde gerne etwas tun. Und du musst immer im Gedankengang, in deinem persönlichen Gedanken sein, diesen Blick haben zu den anderen. Sie wollen etwas tun, ich muss finden, was sie tun können. Denn es gibt Gemeindeleiter, die haben immer den Gedanken, sie wollen nichts tun, sie wollen nichts tun, sie wollen nichts tun, sie wollen nichts tun. Und so gehen sie bis an die Beerdigung. Ne? Das ist wieder die Frage von meinem Blick in die Gemeinde. Gell? Ein Glas halb voll ist auch halb leer. Ne? Kommt auf den Blick drauf an. Ja? Und dieser Blick, dieser Blick musst du ernähren in dieser Gemeinschaft mit Gott, wo du immer wieder am Überlegen bist, was könnte dem anderen jetzt Freude machen, wo könnte er dienen, dass er auch eine Freude hat, etwas anzufangen und zu sehen, dass er wirklich von Gott brauchbar ist. Und da haben wir manchmal zu wenige Ideen in den Gemeinden, denn wir meinen manchmal, ja, was kann man in einer Gemeinde machen? Predigen, Stunde leiten, Kinderarbeit, Liederbücher zusammensammeln, WC putzen. Und da hat man die Runde gemacht. Aber das kommt davon, dass wir so wenig Ideen haben. Denn man kann viel, viel mehr machen. Man kann untereinander in der Gemeinde helfen. Wir haben eine ganze Liste, wo jeder sich einschreibt, in welchem Stufe er Kinder helfen kann, in Mathematik oder Französisch oder Deutsch oder Englisch und so weiter. Und wenn eine Familie mit einem Kind Not hat, das in der dritten Klasse ist, in Mathematik, dann geht das zu den Eltern und sagt, du, mein Kind, Mathematik schwach. Okay, ich sag dir, wer das gerne macht. Liste hoch. Also, ich telefoniere, gell? Für das habt ihr alle Handy, oder? Und telefoniert dann, Du, ich habe jemand, der wäre, das war eine große Hilfe. Und stell dir mal vor, wie du Mühe hast mit einem Kind, das er Mathematik macht, das es gar nicht gerne macht. Und jetzt kommt einmal in der Woche ein anderen, vielleicht vom Jugendbund oder einen Eltern, der das gut kann und gut erklären kann. Und du hast endlich diese Not weg. Denn wenn du zu deinem Kind gehst, dann, Aber so ist er nicht, wenn ein anderen kommt. Wenn ein anderen kommt, ist er plötzlich höflich, gell? Und es regt dich fast auf, wie höflich er sein kann mit anderen. Und so gibt es x verschiedene Möglichkeiten. Besuch machen bei alten Leuten. Ein Garten, Gemüse machen mit einer alten Frau, die immer Gemüse macht von ihrem Garten und man weiß, die nächste Woche will sie Gemüse in den Kühlschrank machen, in die Tieftruhe machen und es ist viel Arbeit für sie und dann weißt du, es hat Junge, die gesagt haben, ich bin bereit zu helfen, wenn eine ältere Person etwas Praktisches tun muss. Und du hast wieder dein Handy und alles klar, ja? Okay? Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Du musst nur nicht Gemeinde überlegen. Überleg mal Liebe. Nimm mal Stichwort Liebe da drin. Nimm mal das Stichwort rein. Und von diesem Stichwort aus, wenn es dir nicht sagt, dann lies einfach 1. Korinther 13, ja, mit dem Stichwort. Ja? Und dann sagst du schon mehr. Ja? Und dann siehst du hunderte von Möglichkeiten plötzlich. Und dann geh auf die Knie, nimm Papier, schreib das Ding auf, was du da siehst, die Möglichkeiten. Bewege das im Gebet. Und dann hast du plötzlich hunderte von Vorschlägen, die da sind. Mein Vater war Missionar, wir waren vier Kinder. Und mein Bruder und ich, wir hatten einen Dienst in der Straße, wir müssten immer jeden Herbst, ich sag gut, wir müssen, denn so habe ich es empfunden, ja. Wir müssen jeden Herbst alles Holz spalten für die Witwen der Straße. Ja? Klang. Habe ich geübt so, ne? Holzspalten. Wir bekamen von einer Witwe immer eine Tafel Schokolade, die sie aus dem Kleiderschrank holte, wo sie so Kugeln drin hatte, weißt du? Und dann haben Jean-Jacques und ich, ne? Jean-Jacques ist mein großer Bruder, der ist auch Missionar, haben Jean-Jacques und ich gesagt, Dankeschön, und den nächsten Mülleimer, plutsch. Aber mein Vater war Missionar, ja? Er hatte Zielsetzung und er hatte recht. Und er hat uns immer wieder erklärt, was seine Zielsetzung war. Gott hat ihn gebraucht, um 30 Gemeinden zu gründen. Er hat uns immer wieder erklärt, bevor man von Gemeindestrategie gesprochen hat. Das Wort gab es noch nicht. Aber Ziele gab es schon, die in der Schrift sind. Die gab es durch die ganze Kirchengeschichte, Ziele. Und er wusste in seinem Leben mit seiner Familie umzugehen, dass die ganze Familie eine Hilfe ist, die Ziele zu erreichen. Und dann kannst du dir ja vorstellen, dass ich nicht überlegen musste in den Vogesen, im Winter mit meinem Rucksack von Haus zu von Haus, also vom Bauernhof, die Haus, die weit weg sind voneinander, so wie im Schwarzwald und so, gell? In meinem Rucksack war das Beil drin. Nicht um gute Kontakte zu haben. Aber um in die Häuser zu gehen und die alten Menschen zu treffen, die im Schnee, also Schnee draußen, ja, aber im Haus, oft nicht mehr genug gespaltetes Holz hatten, um Feuer zu machen. Und so habe ich Witten getroffen, habe gesagt, ja, ich habe Zeit, ich mache euch noch das Holz und bring's rein in die Küche und so, tak, tak, tak. Da habe ich gedacht, aha, der Vater, der hatte eine gute Idee, gell? Jetzt kann ich wenigstens spalten, weiß, wie es geht, gell? Und da hat es Kontakte gegeben und drei Witwen haben sich bekehrt. Durch Holzspaltung. Neue Strategie, gell? Aufschreiben. Nicht teuer, es kostet ein gutes Beil. Ideen, die aus dem Gedanken kommen, Liebe. Okay? Setz dir mal diesen Gedanken einfach ein. Liebe und dann überleg und schau im Gebet alle die an, die in der Gemeinde sind. Und bete Thema Liebe. Ja? Und da findest dann für verschiedene Ideen, die du nie aufzwingst. Denn wenn sie selber Ideen haben, ist es besser. Aber es gibt Leute, die selber Ideen nicht haben. Denen kannst du Ideen geben. Aber wenn sie deine Idee nicht annehmen, dann lass ihnen die Freiheit. Du hast nichts aufzuzwingen. Die Leute sind nicht deine Diener, sie sind Diener des Herrn. Aber wir können Ideen geben. Und wenn du Ideen gibst mit Liebe, dann werden viele von diesen Ideen mit Freude angenommen. Und die Lieben in der Gemeinde, die überlegen, und dann sagen sie dir plötzlich, du, ja, die von diesen 10 Ideen, die eine da, die blieb mir. Ich glaube, das werde ich so versuchen zu tun. Kannst du für mich beten, dass ich das in Praxis umsetzen kann? Und da geht's vorwärts. Das zweite in der Gemeinde, was mir wichtig scheint, ist Schulungsbeziehungen fördern. Was heißt das? Das heißt, dass in der Gemeinde du eine große Last hast, dass die Lehre, die Bibel, am richtigen Platz ist. Dass Menschen Bibel lesen. Ich muss das immer wieder sagen, sage es immer wieder in allen Gemeinden, ich bin so bekannt in Frankreich, aber das ist der sagt, man muss die Bibel lesen. Das ist, du wissen es dann, wer es ist. Ne? Denn ich muss da oft staunen, wie in Gemeinden, wie es noch viele Leute gibt in den Gemeinden, die Lehre kennen, die Hauptkapitel der Lehre kennen sie auch, verschiedene Bücher von Theologen kennen sie auch, Vorbücher von Nicht-Theologen kennen sie auch, aber die Bibel sehr schlecht. Sehr schlecht. Das macht mir Mühe. Und ich finde, wir müssen uns wieder neu Mut geben einander zum Bibellesen und zwar auch zum schnelles Bibellesen. Was uns nicht immer geholfen hat, würde ich sagen, es ist gut, dass wir eine ganz ernste Exegese haben, ganz Wortbetrachtung, Wort um Wort und Komma um Komma, da wo es Komma gibt überhaupt, dass wir das ganz seriös nehmen. Aber mir fehlt oft das Bibellesen bei den Christen, das schnelle Bibellesen, um Überblick zu haben. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass es für verschiedene Briefe im Neuen Testament, du musst man an allen deinen, in deinem Taschen Neuen Testament, das du hast, musst du bei jedem Brief hinschreiben, wie viele Minuten du brauchst, um den Brief zu lesen. Dann weißt du, wenn du beim Zahnarzt sitzt und keine anderen Menschen hast, denn sonst ist Menschenkontakt wichtig, ja? Aber wenn keine anderen Menschen da sind und du hast 4 Minuten, viel lieber kannst du lesen. Ja? Wenn du eine Minute hast, dann kannst du immer noch 3. Johannes lesen, oder? Das genügt noch. Ganze Bücher lesen ist wichtig, denn wir müssen hineinbringen, wie ist der Gedankengang? Und der kommt nicht von heute auf morgen. Es ist schon schön, dass du eine Studie machst über das Aber im Satz. Das ist schon gut. Und schaut dann in der Konkordanz alle Aber in der Bibel an. Ne? Und dann würde ich sagen, aber komme zum Ende, gell? Von deinem Studium. Aber mir scheint es ganz, ganz wichtig, dass wir auch lernen, schnelles Lesen von ganzen Büchern. Denn da schaltet etwas ein, wo wir den Text und den Gedankengang so langsam hineinbekommen von dem, was drin steht. Oder zum Beispiel, was du auch einüben kannst, das ist, dass du, wenn du eine Bibel hast, wo gute Titel stehen auf den Kapiteln, gell? Da kannst du dir einüben, Kapitel 1 ist das, Kapitel 2 ist das, Kapitel 3 ist das, Kapitel 4 ist das, Kapitel 5 ist das. Das kann man lernen. Das machen wir zum Beispiel in der ganzen Kinderarbeit. Die Kinder, die können sagen, was Hebräer jedem Kapitel drinsteht, was Johannes Evangelium jedem Kapitel drinsteht. Ich meine, wir haben heute manchmal Komplexe, habe ich das Gefühl, wie wenn der Kopf ziemlich leer wäre, schon am Anfang in der Geburt, gell? Aber es ist viel drin und man hat noch viel Platz. Und die müssen einander Mut machen und der Gemeinde Mut machen, die Bibel besser einfach lesen und besser zu kennen. Mein Vater ist 91. Er hat das Neue Testament griechisch gelernt, gell? Und ich kann ihn immer wieder anrufen, wenn ich einen Text habe, den ich schwierig finde, wo ich sage, Papa, was steht da und da und da? Da braucht er nicht seine Bibel zu öffnen, ne? Er sagt, ah, im Griechischen ist das und das und das und so. Er ist 91 und am Morgen um 5 steht er auf und man weiß nicht genau warum. Er geht nicht zum Zug und nichts, gell? Sitzt in seinem Zimmer. Aber es sind seine Stunden, wo er Bibel lesen, beten. Um 9 Uhr hat er Gebetszeit in seinem Zimmer, denn er wollte in ein Altersheim, wo nur Katholiken sind. Er hat gesagt, ich gehe nicht zu den Gläubigen, ich muss evangelisieren. Ja? Und jetzt sind 4 Leute, ältere Leute, zum Glauben gekommen im Altersheim. Jeden Morgen um 9 bis 10 sind diese 4 zusammen und beten für den Danny, für den Jean-Jacques. Da kommen wir dran, jeden Morgen von 9 bis 10. Da müsst ihr euch nicht wundern, dass auch der Herr Schwache wie ich braucht, denn hinten dran gibt es solche, die nicht loslassen. Ich bin gezwungen, so zu sein. Ja? Die sind auf den Knien, die lassen nicht los. Gell? Das ist das eigentliche Kapital, das es gibt auf Erde. Und ich glaube, wenn du in Zielsetzung hineingehst, da willst du auch in der Gemeinde Schulungsbeziehungen fordern. Das heißt, neue Bekehrte werden geschult. Die Schulung ist nicht einfach wie in der Schule ein Ordner mit Blätter. Du kannst einen Ordner mit Blätter haben. Aber es geht dir darum, dass bei dem Schulen willst du Beziehung mit ihnen. Du schulst andere an, das zu gebrauchen, und du lernst ihnen aber, du musst mit deinen Schülern Beziehung haben. Reden, beten, hören. Die Pausen sind ganz wichtig. Wenn du mit ihnen einen Kaffee nimmst, hör zu. Hör nicht nur Worte, hör das Herz. Es gibt Christen, die nur Worte hören, die haben es schwer. Denn dann ist der andere mal so richtig in einer Notsituation, hat die Nase voll und sagt ihnen, die Gemeinde ist alles blöd. Ja? Und der nur Worte hört, der geht dann nach Hause und sagt, ja, wieder einer mehr, der total daneben ist. Jetzt müssen wir Gemeindedisziplin machen. Ja? Der hat gesagt, die Gemeinde ist blöd. Das ist doch nicht biblisch, oder? Eben. Da sucht man in der Konkordanz, wo steht blöd. Ja? Aber du hast das Herz gehört, nicht die Worte. Und hast zugehört und nichts gesagt und auf die Schulter geklopft und gesagt, du, ich kenne solche Stunden. Versteh dich. Ich wollte auch schon Koffer machen und alles wegschießen. Mit Menschen umgehen ist nicht leicht. Wollen wir miteinander beten, dass der Herr dich stärkt. Herzen hören. Und ganz bewusst wissen, der andere, der Jesus gehört, der will auch vorwärts gehen. Der will nur das Gute. Und wenn das Schlechte kommt, da kommt es wie bei mir. In diesen Stunden, wo man genug hat. Ja? Und dann kommt wieder die alte Natur hoch. Und dann kommt wieder der ganze Senf raus. Ja? Schulungsbeziehungen fördern. Wenn du Schulung machst für Neubekehrte, wenn du Schulungen machst für Älteste, egal welche Schulung, die du durchführst mit Material, die du findest, die biblisch ist, dann diese Schulung ist gut, aber wenn du einfach Schulungen gibst der Gemeinde, ohne Beziehungen, dann werden nachher alle diese Ordner eingeordnet im Büro und die Leute sagen, ja, ich habe Seelsorgeschulung gemacht, Ethisch-Schulung, Exegese-Schulung. Und da meinen, jetzt habe ich ja die Schulung. Und dann machst du noch ein Kurz, wie man Leute zum Glauben bringt. Und dann meinst du meinst es, du hast schon gemacht, aber hast ja nur den Ordner. So nichts gemacht. Aber wenn du Beziehungen förderst während der Schulung, da kommen diese Gespräche. Wenn man mich einlädt zur Schulung, dann staunen manchmal meine Verantwortliche, denn die sagen, warum machst du nicht mehr Stunden? Ja, lass doch mal 1-2 Stunden dazwischen leer. Ich möchte mit den Leuten reden. Und ich möchte, dass sie miteinander reden. Ich möchte, dass sie mir auch sagen können, was nicht brauchbar ist. Ich bin ja auch unterwegs. Ich brauche ja auch Korrektur. Wir wollen doch miteinander in die Schulung hineingehen. Wir sind bei Schulung, müssen wir einfach aufpassen, dass wir nicht in den Rahmen hineinpassen von der Schule, die wir kennen von unseren Ländern. In der Schule wurde nur getestet, was du weißt. Es war nie ein Test da, wie du es in die Praxis umsetzt. Weißt du noch, da bist du mit dem Examen rausgekommen und da bist du ins Geschäft gegangen und da haben sie gesagt, der weiß ja gar nichts. Ja doch, der hat Examen, bum, 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 der hat alles, gell? Ja, aber der kann ja gar nichts. Und die Realität ist, dass wir mit dieser Stilschulung auch in die Gemeinde hineinkommen. Da müssen wir aufpassen. Denn Matthäus 28, du weißt ja, dass es steht, lernen Sie halten. Oder wie steht das auf Deutsch? Lehren Sie halten. Okay. Lehre Sie halten. Also was heißt das? Lehre, okay, aber lehre Sie halten. Also ist Beziehung, um miteinander Austausch zu haben, wie wir das in die Praxis umgesetzt haben. Was hat das gegeben, verstehst du? Wie hast du es gelebt? Was war die Schwierigkeit? Wo können wir einander helfen? Da kommen dann diese ganz praktischen Fragen, wo du mit den Menschen mit dabei bist. Darum habe ich so gerne diese Schulung, wo ich diese jungen Missionare neben mich habe. Denn wie lernen sie beten? Also sie lernen nur beten, weil wir beten miteinander. Ist alles. Und die machen mir viel Freude, denn weil wir Gebetsstunde haben, muss ich auch beten. Ja? Wenn sie nicht da wären, würde ich wahrscheinlich noch weniger beten. Aber weil sie da sind und weil wir ein Programm haben, haben wir auch Gebetszeiten miteinander. Und so lernen wir beten miteinander. So lernen wir auch überlegen miteinander. So lernen wir Bibel lesen miteinander. Denn sie kommen und sagen, du Dani, dieser Text, puh, was hast du was gefunden in diesem Text? Ja? Und dann zwingen sie mich auch weiter Bibel zu lesen und mehr Bibel zu lesen. Ich sagte gerade in der Pause, hat mir jemand gefragt, wie ich Bibel lese. Vorher in der Pause. Also ich würde bestimmt nicht so viel Bibel lesen, wenn ich nicht wüsste, dass ich ständig weitergeben muss. Leute haben, die mein Leben beobachten, Jünger neben mir haben, die auf Dani und Ursula schauen, zum Wissen, wie funktionieren die. Ja. Die sind ein richtigen Segen, denn die zwingen mich in ein Leben hinein, das ich brauche, um weiterzukommen. Manche sagen immer, jetzt hast du über 20 Jahre nur Teamarbeit. Wie kann man das aushalten, immer mit anderen Charakter zusammen sein? Ich würde sagen, wie können die anderen mich aushalten? Das ist eine andere Frage. Ne? Aber ich würde sagen, die haben sehr, sehr viel geholfen. Denn jeder hat auch bei mir etwas abgeschleift. Gott, geschliffen, schliffen. Ja? Abgeschliffen. Was nötig war. Und mein Herz wurde größer. Es ist nicht mehr so eng wie am Anfang. Es wurde größer, mein Herz. Denn ich habe so viele verschiedene Menschen getroffen, so viele verschiedene Ehe getroffen und Kinder und Kindererziehung, die wo mitgelebt haben als Team, dass du die Hauptsache mit der Zeit Hauptsache nennst und die Nebensache Nebensache. Dann, was Lehre in der Gemeinde anbelangt, brauche ich es nicht zu unterstreichen, wie wichtig das Homilie ist, dass du durch ganze Bücher der Bibel Vers um Vers eine Lehre gibst der Gemeinde. Ich finde es schade, wenn man so etliche Sachen rausnimmt, das macht man jetzt auch in Gemeinden, dass man sagt, in unserer Gemeinde, was wichtig ist das, das und das und das. Ja? Das, wenn du mit dem einverstanden bist, dann kannst du in unsere Gemeinde kommen. Und manchmal macht man so viel das, dass man sich selber in eine Klemme bringt. Dass man sogar dem Heiligen Geist sagen muss, wenn du das berücksichtigst, kannst mit uns arbeiten. Ja? Sonst musst du halt eine andere Gemeinde suchen. Ja? Okay? Und das wird die Gefahr. Denn persönlich glaube ich, dass wenn der Herr gewollt hätte, dass wir eine Kurzfassung haben von dem, was in der Gemeinde geschieht, hätte er sie gegeben. Und ich glaube, die Kurzfassung hat er gegeben, Neue Testament. Das ist die Kurzfassung. Ja? Und da ist alles drin, aber wir müssen aufpassen, dass wir Verschiedenes nicht überwerten. Manchmal überwerten wir Sachen im Neuen Testament, die nur einmal vorkommen im ganzen Neuen Testament. Und da machen wir, wenn das nicht einverstanden bist, ja, und gibt anderes, das 10-mal, 15-mal, 20-mal, 30-mal vorkommt im Neuen Testament. Und da haben wir Mühe. Ich möchte nur sagen, welche Befehle Jesus gegeben hat. 7 Befehle, die ganz klar stehen. Und da kommen wir nicht drum rum, die möchte ich noch schnell geben. Das hat mir geholfen, denn was sind dann für Befehle im Neuen Testament, wo man sagen kann, die kommen oft vor, die hat Jesus selber gegeben, denen müssen wir uns unterstellen. Da gibt es nur Gehorsam, da brauchst du nicht lange zu überlegen. Gehorchen. Ja. Das erste ist Markus 1,15, Buße tun und glauben. Buße tun und glauben. Markus 1,15. Das Befehl. Da kann man nicht drum rum. Braucht nicht Buße zu tun und glauben. Okay, dann geht man einfach in die Hölle. Kein Problem. Zweite Befehl, dass wir sehen, also das muss nicht das zweite sein. Ich gebe einfach die 7, gell? Zweite habe ich aufgeschrieben, Taufe. Taufe ist Befehl. Apostelgeschichte 2,38, aber sind auch die Stellen in den Evangelien natürlich, wo Jesus davon spricht, das kennt ihr ja. Und da müssen wir immer aufpassen, dass wir nicht der Befehl als solches verwechseln mit der Form, die wir geben. Gell? Es steht da nicht drin, dass es unbedingt ein Waschbecken sein muss, dass es unbedingt ein See sein muss oder ein Bach sein muss oder. Ne? Die Form ist wieder eine zweite Sache. Die Form ist für mich immer die Autorität, die genommen wird in der Lokalgemeinde. Eine lokale Gemeinde kann entscheiden, wir machen es so. Aber das ist für mich eine drittrangende Autorität. Die erstrangende Autorität ist, was in der Schrift, in der Bibel als Gebot dasteht. Die zweitrangige Autorität ist das, was in der Bibel steht, als etwas, was praktiziert worden ist, aber wo kein Befehl steht. Wie zum Beispiel Apostelgeschichte 2, dass die Christen ihre Häuser verkauft haben. Es gibt wenige Gemeinden, wo das im Ding steht, Glaubensbekenntnis, jeder muss ein Haus verkaufen und alles den Armen geben, oder? Das wäre vielleicht auch mal eine Idee, aber ja, no. Ne? Macht es doch bitte zum zweiten Rang der Autorität, gell? Bitte, ja, wenn das mal. Aber dann gibt es die drittrangige Autorität. Das ist die Autorität, die in einer lokalen Gemeinde, wo die Heiligen miteinander beschließen, in unserer Gemeinde funktioniert das so. Machen wir das so in die Praxis. Wenn ich in eine Gemeinde gehe und Mitglied sein will, dann stelle ich mich unter diese dritte Autorität auch, denn ich bin Mitglied von diesem Körper. Aber wenn ich von einer Gegend wechsle und es dort eine andere Gemeinde hat, die nicht so funktioniert wie die, wo ich vorher war, dann brauche ich nicht zu suchen, dass ich eine finde mit genau dasselbe in der Drittautorität-Reihe. Da schaue ich, ob die zwei ersten Autoritäten stimmen. Und die dritte, die kann ganz anders sein. Das stört mich dann nicht, da stelle ich um. Ja? Und da mache ich kein Problem draus. Denn ich weiß, was die Autorität-Reihenfolge ist. Und da brauche ich nicht zu stürmen, weil in der dritten Reihenfolge etwas ist, was nicht hundertprozentig mein Ding ist. Wenn das entschieden worden ist von der Gemeinde, dann gehen wir in diese Richtung. Das Problem ist manchmal, dass es nicht von der Gemeinde entschieden wird, sondern von ein oder zwei Personen entschieden. Und dann müssen wir dann zur Einheit kommen. Das ist dann nicht immer so einfach. Also erste ist Buße, zweite Taufe. Dritter Befehl, das wir finden, Johannes 13,34, ist lieben. Lieben. Die anderen Menschen lieben. Lieben und dienen ist zusammen. Kannst nie trennen. Das weißt du auch, heute ist so ein Trend, gell, dass man die geistigen Gaben finden muss unbedingt. Und dann macht man so große Zettel mit. da kommen alle Gaben zur Erscheinung. Und Gott kann dir sogar Gaben geben, nur weil es diese Gabe braucht in der Gemeinde. Nicht, weil du es bist. Aber die Gemeinde braucht das. Und dann hast du für eine Zeit diese Gabe, die kann er wieder wegnehmen. Das ist eine Freiheit. Da muss man nicht meinen, weil man diese Gabe hat, ich bin ein Spezialist. Oder? Gott hat in seiner Liebe und Barmherzigkeit zwei Menschen, in seinem Plan hat er für zwei Menschen während meinem Dienst, wollte er, dass zwei Menschen geheilt werden, ein Baby vom Krebs, im Sterbezustand, im Spital, das heute 18-jährig ist und das dem Herrn nachfolgt. Ne? Ja, ich habe die Gabe nicht vom Heilen. Aber es war wahrscheinlich gerade kein anderen unterwegs. Ne? Da hat der Herr gesagt, ja, ich halte dir dann jetzt da. Ja, nun, machen wir es mit ihm. Ne? Haben jetzt gerade nichts Besseres gefunden. Er ist jetzt da im Spital, okay, er kann ja beten, oder? Aber das heißt doch nicht, dass ich bin dir jetzt nicht ein Heiler. Wir haben oft eine falsche Einstellung, wenn es um das geht. Wir sind da zum Dienen. Und beim Dienen, in der Stellung, wo wir beim Vater sind und fragen, wie kann ich dienen, hilf mir dienen, da auf dem Wege mit den Situationen, schenkt der Herr auch die Gabe. Denn es geht um ihn. Ja? Das vierte, was steht als Befehl, ist Abendmahl halten. Lukas 22, 17 bis 20. Abendmahl halten. Da steht auch nichts von der Form. Eins wäre ja klar, ich hätte wenigstens den Judas rausgeschickt. Der Herr hat es nicht gemacht. Der andere Befehl, der steht, ist beten. Johannes 16, 24. Beten ist auch Befehl. Sechster Befehl, den wir finden, ist geben. Matthäus 6, 19 bis 21. Geben. Ist auch Befehl. Und der siebte Befehl ist Matthäus 28, Zeuge sein. Von ihm reden. Das Evangelium weitertragen. Ist auch Befehl. Jetzt haben wir diese, in den Evangelien haben wir jetzt diesen sieben Befehle, die da sind. Ne? Jetzt stellt ihr mal vor, wir überlegen in der Gemeinde, die Ältesten zusammen, Brüder und Schwestern zusammen, wie können wir diesen sieben Befehle in Praxis umsetzen. Hier erwartet Gott von uns Gehorsam. Jetzt machen wir das. Ne? Und ich glaube, da haben wir die wichtigsten Ideen, dass wir vorwärts gehen können und dass wir dem Herrn nachfolgen können. Und ich glaube, alles andere, was nachher kommt, sind alles Ideen und umgesetzt in Taten, die von diesen Befehlen ausgehen. Wenn wir die Briefe lesen, wenn der Paulus schreibt, wie er mit älteren Menschen umgehen soll, der Timotheus oder der Titus, mit jüngeren Frauen, mit Männern und so weiter, das Ganze, das ist alles unter dem Befehl lieben. Ja? Und in diesen sieben Befehle vom Heiland, da findest du durch die ganze Briefe, wie die in den verschiedenen Gemeinden das in die Praxis umgesetzt haben. Und jetzt gehst du auf diese Befehle zurück und überlegst, wie können wir das in unserer Gemeinde in Praxis umsetzen? Klar, in den Briefen steht nichts vom Handy und von Internet und so weiter, gell? Das hätte ja niemand verstanden bis zum 20. Jahrhundert. Er hätte es reinschreiben können. Aber es ist in dieser Zeit, wie diese Befehle in Praxis umsetzen. Und jetzt sind wir gemeint. Gott meint es so gut mit uns. Er lässt uns die Hauptlinien und zeigt uns, jetzt kannst du frei überlegen, beten, denken, mit den Geschwistern denken, zusammen als Gemeinde überlegen, denken, wie können wir in unserer Stadt diese Befehle weitergeben. Und in deiner Lehre in der Gemeinde hilfst du den Gläubigen sofort am Anfang nach der Bekehrung, hilfst du ihnen, an diesen sieben Befehle vom Heiland treu zu werden. Du sagst ihnen, das sind die Befehle vom Heiland, die hat er nicht gegeben, weil er uns in die Enge klemmen will. Er hat uns die gegeben, denn so können wir wirklich leben als Jünger Jesu. Und so wird unser Leben reich gesegnet werden von ihm. Denn Gehorsam bringt Segen. Das ist ein Prinzip Alt- und Neuen Testament. Das Problem ist heute manchmal, dass wir beten und dem Herrn sagen, segne uns. Und wenn wir gut hören mit dem verlochten Ohr, ja, gut zuhören, dann hören wir, ich mache meine Arbeit schon richtig, du musst nur gehorchen. Denn wir sollen gehorchen, er segnet. Wenn ich gehorche, brauche ich mich zu kümmern, ob er segnet. Er segnet. Er hat es verheißen. Und es gibt heute Gemeinden, die wollen immer segnen, aber nie gehorchen. Und die sollten zurück an den Pfosten, dass mal das Ohr durchgestochen wird, ja, und dass sie mal hören, ja, mach doch mal dein Ding, ja. Fragst immer mir zu arbeiten, würde Gott sagen, ne? Immer ich soll was tun. Und wann willst du mal gehorchen? Die Ziele einer Schulung in der Gemeinde, ich rede jetzt sonst von Lehre, die Ziele einer Schulung, die sind immer Ziele, die mit Gehorsam verbunden sind. Mit Gehorsam. Das heißt, schule nicht in deiner Gemeinde Leute zur Seelsorge, wenn du ihnen nicht die Möglichkeit gibst. Mach ja das nicht. Da haben sie einen Ordner und dann merken sie, wie du es verkehrt machst. Verstehst? Da hast du Probleme. Denn da machst du Seelsorge und gibst ihnen keinen Dienst, aber sie sind geschult. Jetzt schauen sie dich anders an. Ne? Dann bitte, wenn du willst, dass sie geschult werden, dann gib ihnen die Möglichkeit. Ich glaube, das ist etwas vom Schwierigen. Ich werde immer wieder gerufen in Gemeinde um älteste Schulung. Da gehe ich immer zuerst in die Gemeinden hinein und rede mit den Leuten, mit den Ältesten, mit den Vorstehern oder Missionaren, wer da ist, und frage zuerst, was gebt ihr für Möglichkeiten dieser Gemeinde? Was können sie tun? Was können sie dienen? Denn ich will nicht, dass Leute geschult werden, die Schulung nicht brauchen können. Sonst schule ich sie zu ungehorsam. Und dann bin ich schuld, dass es nicht weitergeht. Also muss ich zuerst wissen, was wollen diese Leute? Da muss ich manchmal Stunden verbringen, mit Gemeinde vorstehen, um eben, was ich gestern gesagt habe, zu wissen, wo geht jetzt das Ziel hin? Okay, wenn ich das Ziel habe für die Gemeinde, dann braucht es da die und die Schulung. Aber da müsst ihr denen die Tür öffnen, dass sie das tun können. Sonst hat ja Schulung keinen Wert. Sonst finden wir in der Gemeinde, was wir heute in der Welt finden. Wir haben einen Briefträger in einem Dorf, der hat 3 Doktorate. Ist Briefträger. Ne? Da hat er mir mal gesagt, ja, meine Schulung genügt wirklich, um Adressen zu lesen. Doktorat in Philosophie, Doktorat in Soziologie, arbeitslos. Das gibt's auch in der Gemeinde. Ich habe Schulung zu dem, ja. Aber das genügt mir zum Liederbücher einsammeln. Geht gut. Meine Schulung geht gut. Ich weiß, dass man sie gerade aufeinander stellen kann. Okay. Ja. Aber da können wir Leute nicht motivieren, wenn wir nicht Türen öffnen, die im Zusammenhang sind mit der Schulung, die wir möchten. Die Tür muss zuerst offen stehen. Wenn diese Tür in unserem Herzen offen ist, dass die anderen hineingehen können, dann wissen sie, meine Schulung muss ich gut durchmachen, denn dort wartet mir der Dienst. Oder? Meine Vorsteher in der Gemeinde erwarten, dass ich da reingehe. Und jetzt muss ich das gut arbeiten. Ziele der Schulung sind immer damit gehorsam und mit Türen, die wir öffnen, Möglichkeiten, die wir geben. Das Letzte, ja, es gibt noch vieles in diesem Kurs, aber es ist das Letzte. Das Letzte, Multiplikation stimulieren und organisieren und oder organisieren. Ich weiß, es gibt ja Leute, die, wenn man von Organisation in einer Gemeinde spricht, da sehen sie schon den Teufel. Was ich damit sagen will, du weißt ja, was ich verstehe unter Multiplikation, dass wir etwas so weitergeben und so arbeiten mit jemandem, dass er es auch wieder weitergeben kann. Ich habe gesehen, wie schön ist, wenn das auch geschieht. Wenn ich daran denke, nur an die Kinderarbeit, zum Beispiel in den Vogesen, da sind sie jetzt über 20, die sich um die Kinder kümmern.
Und immer wenn Kinderarbeit da ist, dann muss jeder, der Kinderarbeit macht, wieder überlegen, welchen Jungen kann ich neben mich nehmen, dass er zuschauen kann, in Schulen kann, dass er mitmachen kann. Und da finde ich es so schön, da hat es die Kinderarbeit machen, die fangen dann an, mit einem Jungen zu reden und sagen, du, ich habe an dich gedacht, würdest du mal reinschauen? Und dann laden sie ihn ein zum Essen zu Hause, sprechen darüber, was die Last für die Kinder, die sie haben. Und in der Beziehung geht diese Last durch, gell? Und dann wird geschaut miteinander, überlegt miteinander. Und dann nach der Kinderstunde treffen sie sich wieder zu einem Tee oder Kaffee, mit oder ohne Kuchen. Und dann sitzen sie zusammen und der Junge kann dann wieder fragen, warum hast du das so gemacht? Ich habe gesehen, an diesem Moment bist du darüber. Und der gar nicht gehorsam war, hast dann auf diese Seite gesetzt. Warum hast du das so gemacht? Nachher ging es besser und so. Und dann wird ausgetauscht über das, wie, warum, wie, was geschieht. Und nachher gibt's Wechsel, dann macht der Junge weiter und der Ältere schaut zu. Ne? Und so kann man immer wieder dem Herrn sagen, Herr, ich habe in der Gemeinde viel zu viel Verantwortliche. Du musst jetzt Bekehrungen geben. Ja? Wir haben viel zu viel Verantwortliche. Das ging uns ein paar Mal so in den Vergessen. Ja? Jetzt hätten wir Verantwortliche für eine neue Hauszelle, aber wir haben nicht die Bekehrung. Herr, schenke die Leute. Die Verantwortlichen sind da. Multiplikation. Aber die Multiplikation hört auf, wenn es nicht einen oder mehrere gibt, mehrere ist noch viel besser, aber Minimum einen gibt in der Gemeinde, der einen Blick hat dafür und der motiviert und Mut macht zur Multiplikation. Bete darum in der Gemeinde, wenn du es bist, dann will ich dich Mut machen, sei feinfühlig, mach Mut den Menschen, gib allen die Möglichkeit, dass sie Fehler machen. Du musst nie das Perfekte suchen, das gehört zum Himmel. Wir sind auf Erden. Du musst die Möglichkeit geben, dass es schlecht war und doch Mut machen. Und sagen, schau mal, das können wir so. Meinen Jungen muss ich immer die Möglichkeit geben, dass sie etwas ganz falsch machen. Aber wenn sie etwas ganz falsch machen, dann bin ich mit ihnen im ganz Falschen drin. Und sage ihnen, okay, das ist jetzt passiert. Jetzt überlegen wir miteinander, wie wir da rauskommen und wie wir das reparieren. Du machst ja auch so mit dem Auto, oder? Wenn du eine Panne hast, dann sagst du, jetzt muss ich ein anderes Auto haben. Wegschmeißen. Ja? Schlüssel geht nicht mehr. Wegschmeißen. Ja? Da sitzt du doch hin und sagst dir so, wie kann man jetzt das reparieren? Und dann reparieren sie das mit mir zusammen. Und was lernen sie dabei? Sie lernen, wenn ein Fehler kommt, wie man wieder auf die Beine steht und wie man das repariert und weitergeht. Also es ist nicht ein Drama, wenn etwas schief geht. Es heißt auch nicht, wenn etwas schief geht, dass dieser Mensch die Gabe nicht hat dazu. Man hilft ihn zu reparieren und man merkt auf die Länge, jetzt steht er in seiner Gabe drin. Und vielleicht merkt man auf die Länge, das ist nicht seine Gabe. Dann macht man ihm Mut, in eine andere Richtung hineinzusteigen. Die Multiplikation stimulieren. Für das braucht es einfach einen Blick zu Menschen, zu Möglichkeiten. Einen Blick auch immer auf die in der Gemeinde, die etwas tun zur Ehre Gottes, in welchem Gebiet es auch sei, um ihnen sagen zu können, du, ich hatte so Freude, dass du das gemacht hast. Ich danke dir. Ich weiß, du machst das für den Herrn, aber mich freut es so, dass du das tust. Ich kam da vom Südfrankreich, also von Südwest, ich gehe nachher wieder in Südestfrankreich. Ich kam da vom Südfrankreich und habe da einen lieben jungen Bruder getroffen, der Jugendarbeit macht. Der kümmert sich mit über 200 Jungen. Das ist so ein Typ, der nur Blick nach vorne hat. Und bei diesen Jungen, da sind Rauschgiftsüchtige dabei, da sind solche, die so eine rote Krone haben, gell? Die bringt man nicht so leicht in eine Gemeinde rein, sonst drehen sich alle rum. Ja, und denken, jetzt ist schlimm in der Gemeinde, jetzt was passiert. Ja? Der verzicht nach vorne mit Liebe Jesu. Und der war am Ende von seiner Kraft. Ich habe es gemerkt, als ich das Wochenende hineinkam, habe ich den Schiel angeschaut und habe gedacht, der Schiel, der ist am Ende seiner Kraft. Da bin ich schnell auf die Seite rausgenommen, in die Arme genommen, ist er zusammengefallen in Tränen. Hat ihm noch nichts gesagt. Habe gesagt, Gilles, du bist am Ende. Aber du kannst nur in die Arme von Jesus fallen. Nicht, denn du hast alles gegeben für ihn. Da hatte er noch vieles zu machen am Wochenende. Und ich hätte ja gerne Zeit gehabt, zum Vorbereiten für hierher zu kommen. Da habe ich dem Gilles gesagt, du weißt, was du jetzt machst. Du bleibst jetzt hier. Was musstest du machen? Das mache ich jetzt. Neben den Botschaften. Das mache ich jetzt. Der Herr wird helfen. Wir ziehen das durch. Du wirst sehen. Wir können durchgehen. Und am Samstagabend hat es über 20 Junge gegeben, die manifestiert haben, ich will Jünger Jesus werden. Ja? Am Ende der Botschaft. Der Gilles war in Tränen. Er hatte alles gegeben. Aber er hatte das Schönste erlebt. Das Schönste, Menschen, die zum Glauben kommen. Und ich glaube, es gibt immer wieder solche Situationen, wo du und ich am Ende sein können. Aber das Wichtige ist, wenn du am Ende bist, dass du auch irgendwie als Schwester eine Schwester findest, wo du in die Arme fallen kannst. Ohne dass du irgendwie eine Anklage hörst. Du darfst schwach sein, du darfst am Ende sein im Reich Gottes Arbeit. Es ist erlaubt. Für Elia war es erlaubt, du weißt es ja, gell? Er war auch am Ende. Und so am Ende, dass er seinen lieben, treuen Diener am Anfang von der Wüste gelassen hat. Es gibt ein so am Ende sein, dass man nur noch alleine sein will. Dass es einem total stinkt, mit anderen Menschen da zu sein. Total. Und du kennst ja diese Geschichte, hast bestimmt schon oft drüber gepredigt, gell? Wie der Elia da ist und wie der Herr ihm neue Arbeit schenkt. Nein, wie ein Engel kommt, das Essen mal vorzubereiten. Und ihm sagt, jetzt schlaf mal. Ja? Dann ist er aufgewacht, da war wieder ein Essen da. Und nachher hat ihm Gott die Möglichkeit gegeben, sein Herz zu leeren. Gott konnte anhören vom Elia, ich habe alles gemacht für dich und eigentlich für was. Ja? Und jetzt bin ich am Ende. Da hat Gott nicht gesagt, so redet man eben nicht mit Gott. Ja? Und Gott hat wahrgenommen, wie der Elia sich eingesetzt hat, bis zur letzten Kraft. Und hat ihm gesagt, Elia, ich überlege Multiplikation. Der Elisa, der wird weitergehen. Du brauchst dich nicht zu sorgen. Erstens bist du nicht allein, es hat noch Tausende, die auch treu sind. Sie gehören vielleicht nicht in deine Gemeinde. Aber es ist nicht schlimm, die sind doch drei. Und der Elisa wird weitermachen. Hab keine Sorgen für die Zukunft. Ich habe gesehen, wie du dich engagiert hast. Das scheint mir so wichtig, dass wir den Blick nicht verlieren, wie er die Sache sieht. Wenn ich am Ende bin, ist Gott nicht am Ende. Er gibt mir die Möglichkeit, ihm alles zu sagen. Er stärkt mich wieder. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass andere Brüder in die Kluft hineinspringen können. Da, wo ich meine, es hat keiner, kann Gott einen geben, der weiterführt und der die Arbeit weitermacht und noch besser macht. Aber die Multiplikation stimulieren, das braucht einen Blick. Es braucht auch diese Beziehung zum Heiland, die du hast und die du immer wieder ernähren musst. Denn von ihm kommt dieser Blick. Der Blick, der die anderen mitnimmt in der Liebe ans Ziel. Ich weiß, dass ich jetzt dann heute Nachmittag, wenn er hier fertig ist, dass ich zuerst noch dem Gilles telefonieren muss da unten, gell? Um zu wissen, wie es ihm geht. Aber ich glaube, dass er der Herr ihn wieder total aufstellt in kurzer Zeit. Denn mit dem, was er gesehen hat, wie Herzen zu ihm, zum Heiland gekommen sind, das stellt ja einen Toten auf, sowas. Ne? Das ist wunderbar. Meistens sage ich noch in meinen Gesprächen, was ich anders machen würde, wie das, was ich gemacht habe am Anfang und bis jetzt, wo ich Fehler gesehen habe in meinem Arbeiten. Ich habe eines schon gesagt, dass mit den Ältesten, dass man die Frauen auch dazu nimmt. Nicht als Älteste, wir haben uns verstanden, aber dass man der Blick Gottes hat, dass eine Ehe eins ist eigentlich. Dass man diesen Blick auch wahrnimmt. Das Zweite, was ich merkte nach 10 Jahren im Dienst, habe ich da aufgeschrieben, dass ich mehr mich üben muss im Mut machen der Gemeinde. Am Anfang von meinem Dienst, wenn eine Gemeinde so ein wenig lau geworden war, ne, so ich dachte wenigstens, sie ist lau, da habe ich die Peitsche rausgenommen. Ne? So wie mit einem alten Ross, ne, wenn es nicht mehr gehorsam ist. Ja. Und da habe ich Botschaften gegeben, solche Botschaften, die ganz leicht sind zum Vorbereiten, weißt, wo man so richtig von oben, ja, das kann jeder vorbereiten. Du musst, ja. Ne? Und dann natürlich habe ich die Gemeinde geschlachtet damit, ja. Da musste ich Buße tun und der Gemeinde um Vergebung bitten. Meine Botschaften waren biblisch, weißt, wie Jesaja am Anfang, gell? Sie waren biblisch. Und daher war es so klar, wie der Herr in seiner Liebe durch sein Wort mir gezeigt hat, Dani, was die Leute brauchen, sie haben Druck von der Welt die ganze Woche an der Arbeit. Sie haben ständigen Druck und Kampf außerhalb von den Gemeindestunden. Wenn du jetzt noch mit deinem Druck kommst, innerhalb der Gemeindestunden, zu wem wollen sie denn noch gehen am Ende? Und da habe ich gemerkt, es ist sehr schwierig, eine Botschaft zu vorbereiten, wo man Jesus zeichnen kann. Hast du schon gemerkt? Ermahnen geht gut, man viel Texte so, ne? Muss mehr lieben. Das ist so ein Thema, das immer geht in der Gemeinde. Du triffst immer jemanden, ne? Zu wenig lieben in der Gemeinde. Paff! Haben alle wieder in die Zähne genommen, ne? Das weißt du genau, ne? Das läuft. Oder zu wenig, wir beten zu wenig. Das ist auch so ein Thema, das prima geht, immer, ja? Kommt immer durch. Um Leute wieder runterzudrücken. Was wir brauchen, ist Jesus zu sehen. Jesus zu sehen. Und ich habe am Anfang im Dienst immer gedacht, wenn ich ihnen einfach Botschaft der Gnade gebe und Jesus zu sehen, da werden sie ja einschlafen. So schön ist es, oder? Und ich habe dann gesehen auf dem Terrain, es ist genau das Gegenteil. Wenn die Kinder Gottes verliebt werden in den Herrn, dann wird die Evangelisation Nebenstil. Denn da ist etwas im Herzen, das man nicht zurückhalten kann. Weißt du, so wie Jeremia gesagt hat, gell? Ich möchte ja schweigen, aber ich kann nicht. Es ist etwas in mir, das brennt. Ich muss das weitersagen. Und auch wenn beim Weitersagen ich immer wieder Feinde habe, ich versuche zu schweigen, aber er ist so vieles für mich, ich muss das anderen geben. Ja, könnt alle wach werden, kein Problem. Das war ein Fehler in meinem Dienst. Der Fehler ging lang, praktisch 10 Jahre. War wirklich schade, aber zum Glück ist der Herr treu. Er hat doch Gemeinden gegründet in dieser Zeit. Aber ich habe gemerkt, wie diese Jünger, die da gewachsen sind, wie diese unter einem schweren Joch waren. Sie waren nicht unter Matthäus 11, 28. Sie waren nicht um einem leichten Joch vom Heiland. Sie waren um einem schweren Joch. Man musste tun. Und das noch dazu, und noch evangelisieren, und noch Kinderstunde, und noch Jugendarbeit. Und eine Zeit lang Gebetsstunde jeden Morgen um 5 Uhr. Und die Jungen waren da. Die waren da um 5 Uhr morgens. Ohne Kraft, gell? Zur Liebe zu mir. Aber es war mein Fehler. Es war ein Programm, das ging nur für starke Leute, nicht für schwache. Und dann musste der Herr zuerst mich schwach machen, ja? Kraft wegnehmen, Krankheit schenken, Schwierigkeiten geben im Dienst, übers Programm laufen, ja, dass nichts mehr klappt. Und dann, als nichts mehr geklappt hat, da konnte endlich mein Ohr hören, was er sagen wollte. Der wollte mir nur sagen, Dani, es gibt ein anderes Evangelium. Es gibt ein Evangelium, das Menschen aufstellt, das Menschen Mut macht. Das Evangelium musst du verkündigen. Also mutmachend sein. Und das Dritte, was ich aufgeschrieben habe, was ich immer wieder einübe, ist, dass wir reden nie zu viel in der Gemeinde von der Zielsetzung. Also doch nicht an jeder Stunde, gell? Bitte, ja. Wir stehen uns. Aber in der neuen Gemeinde habe ich praktisch einmal im Monat in der Gebetsstunde oder an einem Ende von einer anderen Stunde erinnert daran, der Herr hat uns gerettet, dass andere Menschen diesen wunderbaren Weg finden. Und der Herr will in dieser ganzen Gegend Gemeinden gründen. Überall, wie Schwämme, werden die Gemeinden kommen. Ich hatte keine Vision für das. Ich habe nur Bibel gelesen, gell? Das ist sein Ziel, Gemeinden zu geben. Und die Gemeinde will dann zu diesem Ziel gehen. Ich rede mit Zielsetzung nicht von Arbeit. Ich rede vom Gedankengang, vom Last von einem Herzen. Und ich habe gemerkt, wenn du Lasten weitergehst, Gedankengang, Zielsetzung weitergibst, da gehen die Menschen mit im Gebetsleben, in ihre Orientierung an diese Zielsetzung. Und sobald du die Zielsetzung innerhalb der Gemeinde nimmst, es gibt Gemeindebau, wo Zielsetzung intern bleibt, dann wächst du alle Probleme auf in der Gemeinde. Da streitet man sich um Kleinigkeiten intern in der Gemeinde. Wenn die Ziele außerhalb sind, dann geht die Orientierung und dann hat man viel weniger der Blick auf Gemeinde intern, sondern wir brauchen Jesus, um draußen in der Welt Lichter zu sein. Du kennst ja Offenbarung 1, wo Jesus mitten in den Leuchter steht, in den Gemeinden, er ist im Zentrum. Johannes sieht ihn, fällt auf den Boden und spürt auf seiner Schulter die Hand vom Heiland, die ihm sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Ich habe die Schlüssel von Leben und Tod, denn er war ja in Patmos auf der Insel in einem Arbeitslager, wo er nie wusste, wenn er sterben wird in diesem Lager. Und Heiland war da. Und dann sah er ihn mitten in den Leuchter, in den Gemeinden. Und ein Leuchter ist da, dass es Licht gibt, gell? Nicht, dass er einfach ein Leuchter ist. Die Lampen sind wichtig, diesem Leuchter. Aber an diesem Leuchter gibt es auch Sachen, die ich nicht wichtig gefunden habe am Anfang von meinem Dienst. Wenn man mir gefragt hätte, ein Leuchter zu machen mit 7 Lampen, da hätte ich 7 Eisenstangen genommen, zusammengeschweißt, krack, 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 und die Lampen drauf, ja, fertig, Schluss. Nur im Alten Testament, der Leuchter, hast du gesehen, da ist Gold aus einem Stück, mit Blumen dran, Blätter, Früchte, was nützt denn das alles? Ja, Gott will es so, ist einfach. Aber der ganze Leuchter ist aus einem Stück Gold. Ein Stück Gold. Das ist die Einheit im Leuchter. Und Gold ist ja Material, das schon durch das Feuer gegangen ist. Gold, natürlich seid ihr sofort, 1. Korinther 3, gell, dass wir mit Gold bauen können, oder Silber, oder Edelsteine, oder mit Holz, oder Stroh, und so weiter, gell. Gold ist das, was schon durchs Feuer gegangen ist, was schon gereinigt worden ist. Und das ist Gemeinde. So wie sie ihm gefällt. Und er steht mitten in den Leuchter drin, der Heiland, als der König. Und wir sind Diener, und Offenbarung 1 steht, dass er die Diener in seiner Hand hat. Die Gemeindevorstände sind in der Hand vom König. Und die sollen da ganz nahe bleiben in der Hand vom Heiland. Und die wissen auch, dass in dieser Hand, von dieser Hand aus, können sie helfen, dass der Leuchter weiter in die Nacht hinein das Licht bringt und dass die Welt, die Finsternis, erreicht wird durch das Licht. Das macht einem doch Mut jeden Morgen, gell? Wenn man das Licht anmacht im Zimmer, dass das Licht stärker ist als das Finsternis, oder? Hast du schon gemerkt? Wenn du klack machst, dann ist Triumph wieder über die Finsternis. Stell dir mal vor, das Licht würde die Finsternis nicht wegnehmen. Das wäre dumm, wäre doch dumm am Morgen, gell? Dann machst du Licht an und die Finsternis bleibt. Können wir uns das gar nicht vorstellen, gell? Aber das ist, was der Herr will mit der Gemeinde. Das Licht in dieser Welt.